Ja, auch. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute die vierte Predigt haben in unserer Predigtreihe Wozu Gott? Und der Clemens hat das Thema gerade schon angesprochen. Heute soll es um Hoffnung gehen. Konkretes Thema, hoffnungsvoll, auch in hoffnungslosen Zeiten. Jetzt hoffe ich, dass die Technik auch mitmacht. Oh ja. Gefühlt werden wir jeden Tag mit neuen, traurigen, erschütternden, fassungslosen Schlagzeilen aus den Medien konfrontiert. Ich habe euch hier einfach mal drei ganz exemplarisch mitgebracht. Es geht um den Klimawandel, den fehlenden Regen, nicht nur in Deutschland. Es geht um steigende Temperaturen, Überschwemmungen, Orkane, aussterbende Tier- und Pflanzenarten. Und konkret der Klimawandel beunruhigt viele Deutsche. Es gab eine Umfrage, aus der resultierte, dass mehr als 3/4 der Befragten große oder sehr große Sorgen haben oder sich machen, dass die Klimaveränderungen die Lebensgrundlagen von uns Menschen zerstören. Viel bedeutender jedoch der Ukraine-Krieg mit bis heute knapp 10.000 getöteten Menschen. Ganz aktuell sehen wir den Nahostkonflikt, der auch schon über 2000 Menschen das Leben gekostet hat. Das sind nur zwei Beispiele der aktuell laufenden Kriege auf dieser Welt. Ja, und auch die konkrete Gefahr eines Weltkrieges ist, glaube ich, in diesen Tagen kein utopischer Gedanke, sondern vielmehr eine konkrete Angst der Menschen. Aber auch wir in Deutschland erleben wohl aktuell unruhige Zeiten. Die Corona-Krise, die noch nicht lange her ist und uns als Gesellschaft sehr herausgefordert hat. Und sie hat Spuren hinterlassen. Ich habe erlebt, dass dieses Thema Familien auseinandergebracht hat, gespalten hat. Auf der Arbeit oder im Freundeskreis gab es auf einmal nur noch dieses Thema. Und es wurden sicher einige Freundschaften und engere Beziehungen hart auf die Probe gestellt. Und ich würde sagen, dass sicher auch die ein oder andere Freundschaft daran leider kaputt gegangen ist. Neben der Corona-Thematik sprechen einige Menschen auch von einer sogenannten Rottweiler-Gesellschaft. Ja, das impliziert eine Gesellschaft, in der der Einzelne mehr und mehr für sich selber lebt, der sich selber der Nächste ist. Und auch hier würde ich behaupten, dass jeder von uns das ein oder andere Mal auch schon konkret in Situationen in unserer Gesellschaft erlebt hat. Und eine weitere Studie zufolge seht ihr hier in der Mitte, dass 83% der Deutschen Sorge haben über eine zunehmende große oder sehr große Sorge, dass die gesellschaftlichen Gruppen in Deutschland mehr und mehr auseinanderdriften. Und wenn wir über die Politik nachdenken, dann können wir eine zunehmende Radikalisierung der einzelnen Parteien feststellen. Wir erleben massive Preiserhöhungen in vielen unseren Lebensbereichen. Ja, irgendwie wird alles teurer, Lebensmittel, Energie, Wohnen und so weiter. Und eine konkrete Angst, die damit einhergehen könnte, wäre, was ist, wenn die Firma, bei der ich angestellt bin, wenn mein Arbeitgeber morgen pleite geht? Oder die Angst einer drohenden Insolvenz bei Selbstständigen? Wie kann ich dann die noch so hohen Lebensunterhaltungskosten stemmen? Vielleicht kennt ihr auch jemanden in eurem Umfeld, der seine Selbstständigkeit auch bedingt durch Corona aufgeben musste. Ich glaube, das waren nicht wenige. Ihr habt sicher festgestellt, dass ich mit dieser Aufzählung von immer allgemeineren Themen, die uns in erster Linie auch global beschäftigen, auf zunehmend persönlichere Themen zu sprechen komme. Themen, die mich und dich konkret betreffen. Die hohe Inflation, steigende Preise, drohende Insolvenz und auch die Angst vor einem Jobverlust sind, glaube ich, reale Ängste, die jeden von uns betreffen können. Und auch Menschen, die nicht im Beruf stehen, können natürlich von Ängsten und Sorgen betroffen sein. Und eine Angst, glaube ich, die wirklich jeden Menschen betreffen kann, ist die Angst vor dem Verlust eines geliebten Menschen. Das ist eine real existierende Angst, die sicher auch persönlich ist und jeden von uns betrifft und die sicher auch viele von uns heute Morgen schon selbst erleben mussten. Ja, es ist die Hoffnungslosigkeit, die sich bei einem Menschen breit machen kann, wenn ein geliebter Mensch auf einmal stirbt. Es gibt wohl wenig Schlimmeres, als einen geliebten Menschen tot zu sehen. Und diese Hoffnungslosigkeit, die ich hier in meinen Beispielen versucht habe deutlich zu machen, führt in vielen Fällen bei den Menschen zu konkreten Ängsten. Am Ende des letzten Jahres schauten mehr als 2/3 der deutschen Bürger verängstigt in das Jahr 2023. Ja, 2/3, das ist deutlich mehr als die Hälfte. Das finde ich eigentlich eine beeindruckende und zugleich aber auch erschreckende Zahl. Und es lässt sich nur mutmaßen, dass es am Ende diesen Jahres ähnlich aussehen könnte. Und selbst bei der jüngeren Generation heutzutage nimmt die Angst vor der Zukunft zu. Und ich habe euch gerade einige Beispiele aufgeführt und ich möchte eine persönliche Frage an jeden von uns stellen. Wovor hast du konkret Angst? Ja, ist es die Angst vor einem Jobverlust? Oder ist es die Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung? Ist es die Angst vor dem nächsten Krieg? Oder ist es die Angst vor dem Tod? Ich glaube, die Beweggründe der gerade genannten Ängste können ganz unterschiedlich sein. Die können ganz individuell bei jedem von uns sein. Aber Fakt ist, dass es Ängste sind, die nicht schnell überwunden werden können oder zurückgelassen werden können. Und es sind ganz eindeutig auch existenzielle Ängste. Aber ich bin überzeugt, dass es auf jede noch so große Sorge und auf jede noch so große Angst eine Antwort gibt. Und diese Antwort ist Hoffnung. Aber es geht nicht um irgendeine Hoffnung, keine oberflächliche Hoffnung, frei nach dem Motto, ja, wird schon irgendwie alles gut werden. Nein, wir können uns, glaube ich, hier nicht selber täuschen. Was wir Menschen benötigen, ist eine Hoffnung, die selbst in hoffnungslosen Zeiten standhält. Bedarf also einer Hoffnung, die trotz allen Umständen, wie wir gerade festgehalten haben, standhält. Eine Hoffnung, die nicht einstürzt, wenn es hart auf hart kommt. Eine Hoffnung, die nicht wankt, ganz egal, in was für einem Lebensumstand wir uns befinden. Und ich denke, dass ihr mir zustimmt, wenn ich sage, dass die Hoffnung der Motor unseres Lebens ist. Die Hoffnung treibt uns Menschen vorwärts. Ja, wo die Hoffnung fehlt, da geht nichts mehr. Eine weitere persönliche Frage an dich. Worin setzt du deine Hoffnung? Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, worin wir Menschen unsere Hoffnung setzen können, da sind mir spontan einige Beispiele eingefallen. Setzt du vielleicht persönlich deine Hoffnung in dein Bankkonto? Ja, könnte ich jetzt nicht wirklich. Oder hoffst du auf deine Besitztümer? Oder setzt du deine Hoffnung vielleicht in die Politik? In konkrete Entscheidungsträger, die dieses Land gestalten möchten? Vielleicht hoffst du ja auch insgeheim, dass das alles doch gar nicht so schlimm ist. Und dass es alles ein großer Irrtum ist. Und dass es bald besser werden wird. Hoffst du auf einen gesunden Menschenverstand? Ja, hoffst du auf das Gute im Menschen? Bei deinen Mitmenschen, bei deinen Freunden, in deiner Familie, bei deinen Arbeitskollegen oder einfach in der Gesellschaft? Oder ignorierst du vielleicht einfach auch all das, was um dich herum passiert, all die negativen Schlagzeilen, die wir gerade gesehen haben, die tagtäglich auf uns einprasseln können? Vielleicht auch als Schutz, um dich selber nicht kaputt zu machen, um selber nicht daran kaputt zu gehen. Nachvollziehbar. Ich denke, auch die Liste können wir wirklich noch weiterführen und würden noch einige Beispiele finden, die du gerne bei dir selber auch persönlich ergänzen kannst, in die wir Menschen unsere Hoffnung setzen können. In jedem Fall stellen wir fest, dass wir alle, vermutlich jeder von uns, ob bewusst oder unbewusst, in irgendetwas seine Hoffnung setzt, ja, seine Hoffnung an irgendetwas festmacht. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir Menschen Hoffnung brauchen. Wir brauchen Hoffnung als Antrieb, als Motor in unserem Leben. Niemand kann ohne Hoffnung leben. Ja, wir sind Wesen, die auf Hoffnung angelegt sind. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, die mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt geholfen hat, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Könnt ihr auch nachlesen in dem Buch Wozu Gott, wurde auch schon öfter zitiert jetzt in diesen Wochen. Und die Geschichte ist folgende. Lasst uns zwei Männer vorstellen. Ja, die sind gleich alt, die leben unter den gleichen Bedingungen, haben das gleiche Bildungsniveau und sogar ein ähnliches Temperament, sind beide sehr emotional beispielsweise. Und geben wir beide den gleichen Job und sagen ihnen, ihr steht am Fließband, und sollt Teil A in Loch B stecken und an den nächsten weitergeben. 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Stecken wir diese beiden Männer in identische Räume mit einer identischen Beleuchtung, gleicher Temperatur und auch Belüftung und gewähren wir ihnen die gleichen Pausen. Zugegeben, die Arbeit ist vielleicht nicht die abwechslungsreichste. Aber sagen wir dem einen Mann, dass er zum Jahresende 30.000 Euro verdienen wird und dem anderen sagen wir, er verdient 30 Millionen. Großer Unterschied. Nach ein paar Wochen wird der erste Mann sagen, boah, ist das nicht ermüdend? Macht einen das nicht bekloppt? Denkst du nicht drüber nach zu gehen? Der zweite Mann wird sagen, nein, ist völlig in Ordnung. Ehrlich gesagt, pfeife ich in meiner Arbeit vor mich hin. Was ist passiert? Zwei Menschen erleben völlig unterschiedliche, gleiche Verhältnisse. Die Verhältnisse sind gleich, sie erleben sie völlig unterschiedlich. Warum? Weil ihre Zukunftserwartung unterschiedlich ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir ein gutes Einkommen brauchen. Aber es zeigt doch deutlich auf, dass unsere Erwartung an die Zukunft davon bestimmt wird, wie wir unsere Gegenwart erleben. Das ist wichtig zu verstehen. Wie wir unsere Gegenwart erleben, hängt ganz stark damit zusammen, was unsere Erwartung an die Zukunft bestimmt. Ich glaube, alle Menschen erleben zurzeit die gleichen globalen Krisen und Kriege. Jeder hat seine eigene persönliche Herausforderung, beobachtet vielleicht Dinge, die ihn unruhig stimmen in der Gesellschaft. Aber nicht alle Menschen sind dabei hoffnungslos. Nein, Menschen, die eine Hoffnung haben, dürfen hoffnungsvoll sein, auch und gerade in hoffnungslosen Zeiten. Da sind wir beim Titel. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir keine allgemeine Hoffnung brauchen, kein allgemeines hoffnungsvolles Gefühl. Denn wissenschaftliche Studien zeigen deutlich, dass ein sonniges Gemüt und eine optimistische Persönlichkeit nicht zwangsläufig zu einem besseren Leben führen. Die Hoffnung, die wir brauchen, also muss tiefer gehen. Steht fest, wir brauchen ohne Wenn und Aber eine Hoffnung im Leben. Wir haben aber auch gesehen, dass diese Hoffnung über ein allgemeines, hoffnungsvolles Gefühl hinausgehen muss. Und eine solche Hoffnung, die gegen das Schlimmste ansteht und ihm ins Auge blickt, beruht auf dem Glauben an etwas, das diese Welt und dieses Leben übersteigt. All die Themen, die wir uns gerade angeschaut haben, das Klima, die Kriege und die damit verbundenen Ängste und Sorgen der Menschen, zeigen uns deutlich auf, dass alles endlich ist, alles hat ein Ende. Was aber kommt danach? Viele Menschen wissen nicht, was nach dem Tod kommen wird. Ja, mehr noch, die meisten Menschen fürchten sich ziemlich vor dem Tod. Nachvollziehbar. Aber warum ist das so? Der Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung sagt über den Tod Folgendes. Der Tod ist ja auch eine furchtbare Brutalität. Darüber darf man sich nicht täuschen. Nicht nur als physisches Geschehen, sondern vielmehr noch als psychisches. Ein Mensch wird weggerissen und was bleibt, ist eisige Todesstille. Keine Hoffnung besteht mehr auf irgendeinen Zusammenhang, denn alle Brücken sind abgebrochen. Auch die Bibel spricht im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, über den Tod als unseren ärgsten Feind. Ja, ärgsten Feind, unseren schlimmsten Feind. Der Tod entreißt uns allem, was dem Leben Sinn gibt. Wie sollte man ihn da nicht fürchten? Es ist aber nicht nur der Tod, der uns verstört, sondern es ist vielmehr die nagende Ungewissheit, was danach kommt. Ja, der Schweizer Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau untermauert das Ganze, wenn er sagt, wer vorgibt, dem Tod ohne Furcht entgegenzusehen, ist ein Lügner. Das heißt, wer sagt, ich habe keine Furcht, keine Angst vor dem Tod, den entlarvt Jean-Jacques Rousseau hier als Lügner. Ich bin überzeugt, dass die Bibel eine Hoffnung für jeden Menschen bereithält, die auch der Angst vor dem Tode standhält. Und diese Hoffnung der Bibel heißt Jesus Christus. Im Johannesevangelium in Kapitel 12, in Kapitel 8, Entschuldigung, aber im Vers 12 wird uns Jesus Christus als das Licht der Welt vorgestellt. Lasst uns gemeinsam diesen Vers lesen. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hier spricht Jesus zu einer großen Menschenmenge. Jesus Christus stellt sich hier als Licht der Welt vor. Warum? Warum sagt Jesus das zu diesen Menschen? Jesus sagt das, weil er weiß, dass wir Menschen Hoffnung und Orientierung in unserem Leben brauchen. Ja, wir tappen buchstäblich im Dunkeln, wenn wir ohne Licht in unserem Leben leben. Ja, ohne Licht wissen wir nicht, ob wir geradeaus laufen, nach links oder nach rechts abbiegen sollen. Ja, ohne Licht gibt es keine Führung auf unserem Lebensweg, kein Wissen über den Sinn des Lebens, keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ich glaube, wir alle kennen dieses Sprichwort: Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Was bedeutet aber dieses Sprichwort jetzt in unserem Kontext? Ich glaube, in unserem Kontext bedeutet es konkret, dass alles um mich herum dunkel sein kann. Ja, wir haben uns die negativen Schlagzeilen, die wir tagtäglich lesen, auch angeschaut. Das kann mir Angst machen, macht mir auch immer wieder Angst. Damit verbunden weiß ich vielleicht auch nicht, wie es weitergehen soll. Aber da vorne ist Licht. Und dieses Licht gibt mir Hoffnung. Jesus ist das Licht, ist die Hoffnung, die uns nicht im Dunkeln tappen lässt. Jesus stellt uns sich hier aber nicht als irgendein Licht vor, sondern als Licht der ganzen Welt. Ja? Nicht nur als Licht von Deutschland, aber auch als Licht von Deutschland. Das finde ich eigentlich eine starke Aussage von Jesus hier. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, wer sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, entscheidet sich auch für ein Leben im Licht, ja, für ein hoffnungsvolles Leben. Und interessant ist im Folgenden, dass er die Menschen um sich herum, wir lesen das hier, zu denen er in diesem Zusammenhang spricht, auffordert, ihm nachzufolgen. Jetzt könnte man fragen, was aber bedeutet Jesus nachzufolgen? Ich denke, in erster Linie bedeutet Jesus nachzufolgen, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Ja, an ihn als sein Licht, das unsere Hoffnung sein möchte. Aber die Folge einer Entscheidung, Jesus nachzufolgen, macht einen Unterschied. Denn die Bibel sagt, dass dieser Mensch fortan im Licht wandelt und nicht mehr im Dunkeln. Und wenn wir soeben Licht mit Hoffnung verglichen oder gleichgesetzt haben, dann bedeutet doch im Licht wandeln, so wie es hier in unserem Vers geschrieben steht, in gleicher Weise auch mit Hoffnung leben. Ja, hoffnungsvoll leben, auch in einer hoffnungslosen Zeit. Und diese Hoffnung, und das ist das Schöne, bezieht sich nicht nur auf dieses Leben im Hier und Jetzt. Nein, dieser Vers, der hier vorne an der Wand steht, hat auch noch einen weiteren Aspekt. Er geht über dieses Leben hinaus. Das heißt, wir haben begründete Hoffnung über dieses Leben und über diesen Tod hinaus, wenn wir Jesus als unser Licht haben. Als ich selber ein 15-, 16-jähriger junger Mann war, hatte ich immer wieder Angst vor dem Tod. Angst davor, was ist, wenn ich morgen nicht mehr aufwache. Angst davor, wo ich sein werde, wenn ich tot bin. Ich kann mich noch gut daran erinnern, mit dieser Frage stand ich immer wieder am Bett meiner Eltern. Aber seit ich eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus getroffen habe, ist diese Frage und konkret die Frage, was ist nach dem Tod, für mich beantwortet. Denn ich vertraue Jesus, der mein ganzes Leben kennt. Das heißt aber nicht, dass mir diese ganzen furchtbaren Dinge, die aktuell auch passieren um uns herum und auch in der Welt, kalt lassen oder dass sie mir egal sind. Aber genau da, an dieser Stelle, vertraue ich ganz bewusst Gottes Zusagen, dass er Frieden bringen möchte, am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird, für Freude im Überfluss, für alle Menschen, die ihm vertrauen. Und genau deshalb stimmt der Satz, den wir uns vorhin angeschaut haben, dass unsere Erwartung an die Zukunft bestimmt, wie wir unsere Gegenwart erleben. Ja, die Gegenwart kann uns traurig machen. Und für mich macht sie das dieser Tage immer wieder. Aber sie macht mich eben nicht hoffnungslos. Können wir den Ansatz von Jesus Christus hier verstehen? Das ganze Johannesevangelium macht deutlich, dass Jesus den Anspruch hat, Gott zu sein. Und Jesus fordert jeden von uns heute Morgen auch auf, ihm nachzufolgen, auch dich und mich. Und er verspricht uns, dass wenn wir eine Entscheidung für ein Leben mit ihm treffen, dann werden wir eine unerschütterliche Hoffnung haben, die in ihm begründet ist. Und das Schöne ist, dass diese Hoffnung konkret ist. Sie lässt denjenigen, der sie annimmt, nicht im Unklaren darüber, was nach diesem Leben passiert. Nein, die Bibel, die verspricht uns eine Zukunft bei Gott, wo das Böse, wo Leid, wo Altern, wo Krankheit und Armut, Ungerechtigkeit und Schmerz für immer vorbei sein werden. Wir haben uns am Anfang angeschaut, wie wir jeden Tag von Dutzenden negativen Neuigkeiten konfrontiert werden. Wir haben aber festgestellt, dass unsere Gesellschaft aktuell sehr herausgefordert ist. Wir haben die zunehmenden Zukunftsängste und Sorgen der Mehrheit der Menschen auch in Deutschland gehört. Wir haben uns die unterschiedlichen Bereiche angeschaut, in die wir Menschen unsere Hoffnung setzen können. Und zuletzt haben wir uns die christliche Hoffnung, die in Jesus begründet ist, angeschaut. Eine Hoffnung, die weit über dieses Leben und über den Tod hinausgeht und die verlässlich ist. Warum? Weil Jesus selbst dafür gesorgt hat, dass der Tod besiegt wurde, indem er vor ca. 2000 Jahren selbst für alle Menschen stellvertretend an das Kreuz von Golgatha gegangen ist und am dritten Tage auferweckt wurde von den Toten. Ich bin überzeugt davon, und ich hoffe, das wurde deutlich, dass jeder Mensch in seinem Leben Hoffnung braucht. Auch du und ich. Und Jesus Christus fordert uns als Leser dieses Verses hinaus, ja, wie wir oben schon angeschaut haben, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen über Jesus Christus als das Licht der Welt und somit auch als die Hoffnung dieser Welt konkret nachzudenken. Es in deinen Gedanken zu bewegen und dich zu fragen, hast du schon eine Entscheidung für ein Leben mit ihm, also mit Jesus, im Licht getroffen? Und wenn nein, was hindert dich daran? Heute Morgen sind einige Menschen da und ich auch, die bezeugen können, dass wer Jesus in seinem Leben hat, Hoffnung hat und hoffnungsvoll leben kann, auch in hoffnungslosen Zeiten. Amen. Ich würde gerne noch beten.